Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier beim Podcast auf www.büso.de. Heute ist Mittwoch, der 12. Juni und mein Name ist Stefan Tolksdorf. Bei mir am Telefon habe ich Toni Kästner. Toni Kästner ist Vorstand des Fusionsenergieforums und außerdem Redakteur des Wissenschaftsmagazins Fusion. Das Thema, über das wir sprechen werden, ist das Hochwasser in Deutschland. Grüß dich, Toni.
Hallo, Stefan.
Also vielleicht einleitend, viele haben natürlich die Nachrichten gesehen, Live-Ticker und also teilweise schon dramatische Meldungen über Evakuierungen, brechende Dämme. Und mancher fühlt sich vielleicht erinnert an 2002. Vielleicht gibst du uns, da du gerade an einem Artikel arbeitest, wie du mir vorher am Telefon schon gesagt hast, einen kurzen Überblick darüber, womit du dich eigentlich beschäftigt hast, was hier gerade im Land passiert. Denn vielleicht, das hast du mir auch gesagt, sollte man dazu sagen, die Presse berichtet tatsächlich nicht alles und das ist mit Sicherheit nicht wirklich so im Bewusstsein der Bevölkerung, wie es wahrscheinlich sein sollte. Also wie sieht es da aus?
Ja, also man muss ja sagen, die erste Frage, die natürlich auftaucht, ist, 2002 waren die Menschen sehr schockiert, überrascht über ein Jahrhunderthochwasser. Das größte Hochwasser, was es zuvor gab, das war 1954. Und das hat die Leute also sehr überraschend getroffen. Man hat dann gesagt, man hat ein Jahrhunderthochwasser, damit ist dann gut, man bereitet sich so ein bisschen vor. Und jetzt, 11 Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser, hat man ein zweites Hochwasser, was also wesentlich schlimmer ist in vielen Teilen als das, was 2002 war. Also wenn man sich überlegt, man hat also in Halle berichtet, dass man mit über 8 Meter Pegelstand das schlimmste Hochwasser seit 70 Jahren hat, also demzufolge wesentlich schlimmer als was 2002 war. Man hat berichtet, dass man in Passau mit 12,80 Meter das schlimmste Hochwasser sogar seit 500 Jahren hat. Und man sich natürlich fragen muss, wie passieren solche Sachen? Wie gehen wir als Menschen um? Den Artikel, den ich jetzt geschrieben habe, setzt sich etwas mit der politischen Lage auseinander, denn es gab, konträr zu dem, was die meisten Zeitungen berichten, immer wieder Leute, die gesagt haben, die Wetterphänomene werden gravierender, die werden schlimmer, wir sollten uns vorbereiten. Wir haben eine ganze Reihe Programme 2002 gestartet für das Hochwasser und man hat jetzt festgestellt, dass viele der Sachen wurden nicht umgesetzt. Und da stellt sich für mich und für die Fusion natürlich auch die Frage, gibt es Dinge, die wir machen können gegen solche Naturkatastrophen? Warum wurden bestimmte Sachen nicht gemacht und wie gehen wir in Zukunft damit um, mit der verändernden Natur um uns herum?
Kann man denn, solchen Riesenkräften wie also Milliarden an Kubikmetern Wassern überhaupt Herr werden?
Naja, zum einen ist die Frage, wie wir über uns als Menschen nachdenken. Wir stellen natürlich fest, dass irgendwie so jedes Lebewesen in der Natur so seinen eigenen ökologischen Lebensraum hat, ne? Also die berühmte ökologische Nische. Nur bei uns Menschen stellen wir fest, dass scheinbar das Attribut, was wir haben, ist, dass wir nicht in der ökologischen Nische leben, in dem Sinne wie alle anderen Tiere, sondern dass wir eigentlich beliebig unsere Umwelt in unsere eigene Nische umwandeln können. Nur setzt das voraus, dass wir auch eine Kultur haben, die versucht, die Umgebung zu verstehen. Und vielleicht so den ersten Hinweis, den man bekommen kann, ist, dass man ja feststellt, es gibt immer mehr Zusammenhänge, zwischen Sonnenaktivitäten und Wetterphänomenen auf unserer Erde. Und komischerweise hat man jetzt festgestellt, dass also kurz bevor diese massiven flächendeckenden Niederschläge in Deutschland heruntergingen, gab es eben halt auch eine massive Sonneneruption, die auch die Erde getroffen hat. Also das wäre zum Beispiel ein Bereich, wo man sagen könnte, hey, da müsste die Wissenschaft daran arbeiten, zu verstehen, wie verändert sich unser Wetter eventuell anhand der Sonnenaktivitäten. Dann könnte man, bevor das tatsächliche Wetter eintrifft, bereits schon Vorkehrungen treffen. Die andere Sache ist natürlich, bereits bestehende Infrastruktur wirklich zu schützen. Ja, wir haben Deiche, die aber teilweise nicht so gepflegt werden, wie sie gepflegt werden müssten. Wir könnten Hochschutzmauern bauen. Also eine ganze Reihe von Sachen unternehmen, um solchen Flutmassen Herr zu werden.
Es gibt ja durchaus auch Stimmen, die man öfter hört, wenn solche Naturkatastrophen einbrechen oder irgendwo eine Bevölkerung hart treffen, die dann sagen, naja, warum wird da überhaupt gebaut? Also ich erinnere mich sehr deutlich daran bei verschiedenen Erdbeben, dass es dann so Zyniker gibt, die sagen, ja, man sollte da am besten gar nicht hinbauen. Deine Idee, die du gerade dargestellt hast von dem Menschen als einem Lebewesen, das sich seine eigene Nische schafft, scheint ja eine ganz andere Sprache zu sprechen. Was würdest du denn diesen Leuten entgegnen?
Naja, zuerst muss man natürlich sehen, dass das also viel Ideologie ist, die also, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, sich selbst irgendwie ad absurdum führt. Denn auf der einen Seite hatte man immer wieder Leute, die also jetzt im Fernsehen auch zu sehen waren, die gesagt haben, ja, wir bauen unsere Auen zu und dann fehlen uns die Überflutungsgebiete und die Menschen siedeln zu nah am Wasser und sind ja selber schuld. Also genau diese Sachen, die du angesprochen hast, wo man also teilweise sagt, also wir siedeln die Leute um. Oder jetzt kam auch der Vorschlag von grüner Seite, von verschiedenen Bewegungen, dass man sogar sagt, naja, also die Bauern bekommen jetzt nur noch Agrarsubventionen, wenn die einwilligen, ihre Landflächen für Überflutungsgebiete zur Verfügung zu stellen, wenn sie biologische Landwirtschaft betreiben, weil angeblich biologische Böden mehr Wasser aufnehmen können. Und das Ganze soll also nicht nur für Bauern in Flutregionen gelten, sondern deutschlandweit, was natürlich zu verrückten Zuständen führt. Also weniger Ertrag pro Land, wesentlich kostenintensivere, arbeitsintensivere Landwirtschaft und so weiter und so fort, was eigentlich so nicht praktikabel ist. Auf der anderen Seite hat man dann aber immer wieder die Grünen, die sagen, naja, wir dürfen aber die Bücher an den Flüssen nicht vernichten, da leben Biber, andere Sachen, also quasi das, was man bezeichnet als Flussquerschnitt. Ne? Also jeder Fluss hat so einen Querschnitt und früher hat man sich sehr viel Mühe gegeben, diesen Querschnitt eben auch zu erhalten. Also zum Beispiel gab es in der DDR, sagte mir jemand vom Talsperrenverband, einmal pro Jahr ein Fluss- und Bächetag. Da hat man also die Flussläufe kontrolliert, ob da kein Gestrüpp ist. Man hat das Gestrüpp dann abgeschnitten. Man hat kontrolliert, ob irgendwelche Leute illegal so kleine Sachen abzäunen, damit sie in den Flüssen baden können oder ihre Enten züchten oder Gott weiß was. Da hat man aufgepasst, man hat diese Sachen weggemacht, um jederzeit zu gewährleisten, dass der Flussquerschnitt erhalten bleibt. Das heißt, dass es nicht zu ungünstigen Anstauungen kommt, dass das Wasser auch vernünftig abfließen kann. Weil wenn man sich vorstellt, man hat einen Teilabschnitt eines Flusses, wo der Flussquerschnitt durch Bäume, durch was auch immer verkleinert wird, dann staut sich Wasser an, das Wasser wird schneller, man kriegt teilweise höhere Pegelstände. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn es dann schlagartig starke Regenfälle gibt, dann kann der Fluss nicht mehr das tragen, was er vorher konnte. Beziehungsweise noch konkreter hatten wir jetzt in Thüringen und Sachsen das Problem, dass als die Talsperren überfüllt waren und Wasser abgelassen haben, die Flüsse nicht das tragen konnten, was sie eigentlich hätten tragen müssen. Also sie konnten das Wasser nicht so schnell abgeben, wie die Talsperren das abgelassen haben. Und dadurch sind dann natürlich massive Probleme entstanden. Und das hat etwas mit dem Flussquerschnitt zu tun. Wenn du mir erlaubst, ein kurzes Beispiel. Es gab eine Talsperre in Thüringen, die ist eigentlich ausgelegt für 1,5 Kubikmeter pro Sekunde Ablass. Ja, also wenn die Talsperre voll ist, kann man bis zu 1,5 Kubikmeter pro Sekunde Wasser entweichen lassen und das sollte der Fluss aufnehmen. Während der jetzigen Flut war der Durchschnitt, der abgelassen wurde, 0,3 Kubikmeter pro Sekunde und maximal, was abgelassen wurde für kurze Zeit, 1 Kubikmeter pro Sekunde. Also weit unter dem, wofür die Talsperre eigentlich ausgelegt ist und was erlaubt ist. Trotz alledem hat das aber dem Fluss solche Probleme bereitet, dass es massive Überschwemmungen gab. Also unter anderem daran liegt, dass die Flüsse eben nicht mehr den Querschnitt haben, um das Wasser zu transportieren, den sie eigentlich haben müssten, um den Ablassmengen der Talsperren zu entsprechen.
Mhm. Also ich erinnere mich auch an die, zum Beispiel die Hochwasser vor einigen Jahren in Pakistan, Bangladesch und die großen Waldbrände in Russland und ich erinnere mich, dass wir darüber auch diskutiert haben, dass natürlich Naturereignisse sind Naturereignisse, die treffen in, ja, vielleicht nicht immer regelmäßigen, aber doch absehbaren Abständen immer wieder ein. Sie werden aber in dem Moment zu Naturkatastrophen, wo Menschen betroffen sind und entsprechende Mittel, damit umzugehen, eben nicht vorhanden sind. Ich erinnere mich nun, und damit möchte ich eine andere Frage aufbringen, dass nach der Flutkatastrophe in Fukushima nach dem Tsunami auf dem Geologischen Kongress in Wien einer der Teilnehmer sagte, als Grund, warum diese Katastrophe überhaupt hat passieren können, dass es mit Verdrängung zu tun habe. Das ist, also er sagt, es ist ein soziales, soziologisches, psychologisches, gesellschaftliches Problem. Denn in Japan sei bekannt, seit mindestens 400 Jahren gibt es also Aufzeichnungen, die man nachprüfen kann. Statistisch alle 30 Jahre kommt so ein riesen Tsunami dahergeschwemmt. Und von der Sorte gibt es ja noch eine Menge andere Sachen. Also es gibt ja viele andere Dinge, die in der Natur passieren, die wirklich nicht sehr angenehm sind, wenn man sie erleiden muss. Du hast es auch ein bisschen thematisiert, habe ich gesehen, im Abriss deines Artikels mit der Frage der Asteroiden. Könntest du darüber etwas sagen?
Naja, es ist natürlich, also man muss ja zum einen dazu sagen, der Mensch ist nun mal so irgendwie gestrickt, dass er viele Sachen, die ihm nicht tagtäglich passiert, verdrängt. Aber deswegen hat man ja irgendwann in der menschlichen Gesellschaft gesagt, man hat Leute, die haben die Aufgabe, sich um das Gemeinwohl zu kümmern. Und das ist eben genau das große Problem, das wir heute haben, dass wir in den letzten 30 Jahren eigentlich eine politische Führungselite bekommen haben, die nicht mehr sich um das Gemeinwohl kümmert. Also bestimmte Thematiken selbst verdrängen, andere Interessen verfolgen und auch teilweise wirklich gezielt lügen. Also nochmal, wir hatten ja gerade diesen Flussquerschnitt besprochen. Wenn man sich dann überlegt, dass es Herz Rettin war, der sagte, nein, die Flüsse dürfen nicht bereinigt werden, weil die Biber brauchen ja zu essen, dann ist das einfach völlig absurd, weil Biber leben ja nicht in Flüssen, die permanent schwankende Pegelstände haben und überfluten und nicht, weil dann werden denen ihre Dämme auch weg, sondern sie leben eigentlich in Gewässern, die relativ stabil sind. Also vollkommener Mumpitz. Und da muss man sich natürlich immer fragen, haben die Leute andere Interessen? Wollen sie das Geld sparen? Wie denken die darüber nach? Und so weiter und so fort. Und eine Sache, auf die man da ziemlich schnell kommt, ist eben halt Statistiken. Ja, man hat sich angewöhnt, in den letzten Jahren immer wieder über Statistiken nachzudenken. Und wie gesagt, wir können also mittlerweile sagen, das Jahr 2013 ist das Anti-Statistik-Jahr, denn wie gesagt, wir haben jetzt eine Jahrhundertflut, die innerhalb von 11 Jahren gekommen ist, also quasi 89 Jahre, bevor sie hätte kommen sollen. Und wir hatten 4 Monate vorher mit dem Asteroid in Chelyabinsk in Russland ein Phänomen, was laut der Statistik erst in 100 Jahren hätte passieren sollen. Und das zeigt ja eigentlich nur zu deutlich, dass Statistiken uns töten können und dass wir uns gerade in dem politischen Geschehen, was Infrastruktur und die Funktionsweise der Nation angeht, wir uns auf keinen Fall auf Statistiken verlassen dürfen und auch nicht auf reine Ideologien.
Also du sagst töten und das stimmt ja tatsächlich. Chelyabinsk, erinnern wir uns, hat ja ein Vielfaches, ich weiß nicht, also ich kenne den Faktor nicht mehr, ein Vielfaches, viel Dutzendfaches der Sprengkraft einer Atombombe vom Hiroshima-Typ gehabt. Hat deswegen nur nicht viel Schaden angerichtet, weil er natürlich sehr weit oben und in großer Entfernung von dicht besiedelten Gebieten explodiert ist. Aber das ist ja schon eine ziemliche Kraft. Und ich denke, da wird sicherlich auch in den Köpfen einiger Zuhörer die Frage auftauchen, wie soll man denn mit sowas überhaupt umgehen?
Naja, also wie geht der Mensch mit Naturphänomenen um? Entweder er macht sie physisch einfach zunichte, indem er einfach größere Kräfte hat, die er dem entgegensetzen kann, oder er lenkt sie eben so um, dass sie nicht mehr gefährlich werden, ne, für ihn selbst. Also der Blitzableiter ist da für den letzten Punkt wohl das beste Beispiel, weil wir können gegen Blitze nichts machen. Also weder können wir sie verhindern, noch können wir sie umleiten, aber wir können Blitzableiter schaffen, die dafür sorgen, dass der Blitz uns zumindest nichts tun kann, oder wir können Autos bauen mit faradayischen Käfigen, wo uns nichts passiert. Und das ist eigentlich so ein Grundtenor, die Herangehensweise, die wir auch an solche Wassermassen oder eben halt an Asteroiden haben können. Also wir haben ja selbst in der letzten Fusion einiges darüber berichtet, was man machen könnte mit Asteroiden. Und die erste unmittelbare Sache ist eigentlich eine Infrastruktur schaffen, damit wir die Dinger nicht erst einen Tag vorher sehen oder ein Jahr vorher sehen, sondern also mindestens 10 Jahre vorher mitbekommen. Kollegen von uns arbeiten zurzeit daran, eben halt auch die Geometrie dieser Asteroiden zu verstehen. Also nicht so sehr, wie erfassen wir jeden einzelnen dieser tausenden Asteroiden, also von der Größe von Chelyabinsk schätzt man, gibt es 11,5 Millionen. Also das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit, die einzelnen zu erfassen, sondern zu verstehen, was ist die Grunddynamik dieser Asteroidenfelder und was können wir als bestimmte Gesetzmäßigkeiten herleiten, genauso wie wir das gemacht haben mit den Planeten. Wir wissen, welche Bahn die Planeten haben, weil wir verstehen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten diese Planeten sich bewegen. Was jetzt nun Fluten angeht, ist eben halt die große Herausforderung, die sich mehr und mehr in der Wissenschaftsgemeinde breit macht, ist die Frage, welchen Zusammenhang hat unser Klima, unser Wetter, bestimmte Phänomene mit dem Weltraumwetter, also mit dem Verhalten der Sonne. Es gibt also bestimmte statistische Erhebungen seit dem 17. Jahrhundert, wo die Sonne beobachtet werden, die Sonnenflecken beobachtet werden. Und da müsste also sehr viel mehr gemacht werden, um das zu verstehen. Dann könnte man vielleicht sagen, ja, tendenziell passiert so etwas wie diese jetzige Flutkatastrophe in Zukunft aller 10 Jahre, weil wir nun mal in so einer Periode sind. Und dann kann man anders damit umgehen. Also das nur von der theoretischen Seite, was man machen könnte. Die ganz praktikable physische Sache ist, Hochwasserschutzwälle aufzubauen, Flutbecken zum Beispiel zu errichten, die Flüsse sauber zu halten, den Querschnitt der Flüsse zu erhalten. Ne? Im Notfall zu sagen, man richtet neue Talsperren eventuell ein, man schafft bessere Dämme, man entwickelt eventuell die Dammtechnologie weiter, sodass Dämme auch länger halten kann. Also ich hatte einen Bericht gelesen, wonach Dämme so im Durchschnitt nur ausgelegt sind für 4-5 Tage, dass die also diesen immensen Wasserdruck standhalten können. Und dann muss man sich eigentlich nicht wundern, dass nach 7 Tagen irgendwann der Damm durchgeweicht ist und bricht. Und wenn wir jetzt aber feststellen, dass solche schweren flächendeckenden Niederschläge öfters passieren können, ja, dann müsste man sich auseinandersetzen, wie kann man Dämme verbessern, dass sie nicht so schnell durchweichen. Das ist also jetzt gerade ein ganz konkretes Problem, weil die Dämme sind durchgeweicht, die Böden sind übersättigt und ich habe gerade gehört, dass man also fürs Wochenende wieder Unwetterwarnungen herausgegeben hat, diesmal zwar nicht flächendeckend, aber es kann einige Regionen trotzdem noch betreffen.
Mhm. Also eine Sache, die das natürlich immer hervorbringt und darüber ist, glaube ich, jeder auch sehr, sehr froh, dem da Hilfe zuteilkommt, ist tatsächlich eine ganze Welle von Hilfsbereitschaft, also von vielen jungen Leuten, die also sofort einsatzbereit da waren. Das war 2002 genauso der Fall wie dieses Mal, bis hin zu Soldaten, selbst auch aus anderen Ländern. Das heißt also, am Willen erstmal liegt es nicht. Natürlich wäre es wesentlich klüger, wenn man bei solchen Sachen vorbaut, denn all das, was eingespart worden ist, was man also hätte ausgeben müssen, aber aufgrund von Haushaltsregulierungen und Engpässen nicht gemacht hat, ist jetzt scheinbar doch nicht gespartes Geld, sondern leider viel, viel schlimmer. Ja. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass verschiedene Sachen einfach nicht fertig gebaut wurden. Das hat er jetzt allerdings, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht einfach nur finanzielle Gründe, sondern du hast auch die Frage von Ideologie angesprochen. Was können denn, welche Lektionen lernen wir denn jetzt daraus? Was kann man den bürgerbegehrenswütigen Menschen sagen, die also, wie mir auch auffällt, oft mehr den Schutz irgendeiner Kröte oder eines Deichs, irgendeines Stücks Natur im Kopf haben als den Schutz des Menschen. Was kann man denn sinnvollerweise den Leuten sagen, dass sie endlich mal von dieser Narrheit wegkommen?
Naja, man sollte diesen Leuten erstmal sagen, ja gut, wenn ihr keine Industriegesellschaft wollt, dann nehmt nicht die Vorteile einer Industriegesellschaft an. Also ich ist ja irgendwie, die Leute leben in Städten und versauen dann das Leben von Hunderten von Leuten. Also man hat die Beispiele von Roßlau beispielsweise, da wollte man ein Stoppwerk bauen. Das hätte also jetzt bei der Flut doch sehr geholfen. Und dann kommt auf einmal irgendwie eine Bürgerbewegung von 10 Leuten, die sagen, ja, aber da gibt es die Keillibelle. Und die muss jetzt geschützt sein, deswegen können wir das nicht bauen. Und der Oberbürgermeister dieser Stadt sagte im Interview, er sagte, ich lebe mein ganzes Leben hier, ich habe noch nie so eine verfluchte Libelle hier gesehen. Was soll das? Also das ist offensichtlich irrsinnig, dass Leute mit irgendwelchen Behauptungen, irgendwelchen abstrusen Fotos, vielleicht von einer Libelle, die einmal in ihrem Leben zufällig gelandet ist, solche Behauptungen aufstellen können. Die andere Sache ist natürlich, wenn du sagst, mein Wohl geht über das Gemeinwohl. Ja, also wenn man dann Leute hat, man hatte das in Dresden, in Gohlis, in Löbtau, in Grimma, also Leute teilweise mit von der ökologischen Seite, aber vielmals auch einfach interveniert haben mit der Sache, ja, aber das passt mir jetzt nicht. Ich möchte jetzt diese Mauer nicht vor meiner Haustür haben. Ich möchte diese Mauer einen Meter niedriger haben. Und lauter solche Sachen. Und in Löbtau wurde also das Hochwasserschutzprojekt völlig gekippt, ist jetzt alles überschwemmt. Leute, die immer noch Schulden abzahlen von der letzten Flut, wissen nicht, wie sie weitermachen sollen, die wissen nicht, wie, von was sie das finanzieren sollen. Und wirklich das Einzige, was die Leute noch am Leben erhält, ist die Hilfsbereitschaft von wildfremden Menschen, die den Leuten jetzt helfen, was komischerweise aber meistens nicht die Leute sind aus diesen Bürgerbewegungen, die das gestoppt haben, weil ich glaube, sonst viele Leute in schwere Depressionen fallen würden, ein bisschen, dass sich Leute auch das Leben nehmen, wenn du alles verloren hast. Grimma, genau dasselbe, da ist im Grunde genommen jetzt eine komplette Stadt abgesoffen, weil eine Bürgerbewegung sich gegen den letzten Rest der Hochschutzmauer geweigert hat. Und in den letzten 11 Jahren, nach der Katastrophe 2002, wurde in Grimma eine 500 Millionen investiert, um die Stadt wieder aufzubauen. Die war gerade fertig. Und jetzt, aufgrund von einer Handvoll Leuten, die sich dagegen gestellt haben, ist die ganze Stadt genau dort, wo sie 2002 war. Nur mit dem Unterschied, dass die Leute jetzt teilweise nicht wieder Kredite aufnehmen können, weil die immer noch an den Krediten zahlen, die sie 2002 aufgenommen haben. Also eine völlige Katastrophe. Und das war eben halt der Grund, warum im sächsischen Städtetag diskutiert wurde, kategorisch zu sagen, Hochwasserschutz geht vor Umweltschutz. Ja? Oder auch die Ministerpräsidenten von Sachsen und Bayern sagten, Gemeinwohl muss über dem Wohl des Einzelnen stehen, was solche Fragen angeht, weil es kann ja nicht sein, dass jede Bürgerbewegung solche Sachen aufs Ewige blockieren kann. Also da müssen bestimmte Entscheidungen her. Ich habe jetzt mal so die Vorlagen der Gesetze gesehen, was man da diskutiert. Es wäre glücklicher, wenn man das tatsächlich bei der Formulierung des Gemeinwohls gelassen hätte. Mhm. Hat man nicht. So ist es nun mal meistens, wenn die Presse nicht dabei ist. Aber man hat immerhin drin, dass man jetzt in diesen Gesetzen verankert, dass es nur eine bestimmte Dauer gibt, wo solche Sachen blockiert werden kann und dass man nicht immer wieder ein Aufschubsverfahren macht, nochmal nachfragt und nochmal nachfragt und das quasi sagt, da muss einmal eine Entscheidung her und wenn die gefallen ist, dann ist Ruhe. Mhm. Und ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie man damit angehen kann. Also ich hatte jetzt einen Zeitungsartikel gelesen von jemandem aus Gohlis, das ist ein 70-jähriger Rentner, der hat bei der letzten Flut, ist er in den Fluten baden gegangen und hat sich von der Presse fotografieren lassen, also völlig narzisstischer Selbstdarsteller. Und das ist einer der Hauptredelsführer, der den Hochwasserschutz in Löbtau, Dresden blockiert hat. Dann was soll man mit solchen Leuten machen? Warum haben die so ein Recht, das Leben von hunderten Leuten zu ruinieren? Mhm. Mit was für einer Begründung?
Ja, absolut. Und ich glaube, was du gesagt hast, unterstreicht auch ganz direkt, warum einerseits das Trennbankensystem, aber auch das Kreditsystem so wichtig ist. Vor einigen Jahren hatte Helga Zeppler-Ruschmer in einem dieser Podcasts gesagt, dass die Schuldenlast, die auf der Wirtschaft liegt, und damit sind jetzt nicht die Staatsschulden alleine gemeint, das ist alles handhabbar, sondern die Schulden aus diesen ganzen Derivaten, das ist, als wenn man einen Rucksack auf dem Rücken hat mit 5 Tonnen Zement drin und dann versucht man eine Runde joggen zu gehen, weil es geht einfach nicht. Und ich glaube, wenn die Krise ja eine Sache gezeigt hat, die positiv ist, dann wenn Geld mobilisiert werden soll, um, wie es immer heißt, systemrelevante oder systemisch wichtige Institutionen zu retten, dann ist das überhaupt kein Problem. Also das geht relativ schnell, wie man gesehen hat, in vielen Fällen in Deutschland. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach die Gewichtung wieder dahin kriegen, was ist wirklich systemrelevant. Und alles, was du geschildert hast, ist für das Leben für das Wohlsein, die Gesundheit und auch die Zukunft der Menschen wesentlich wichtiger als die Spekulationen der Deutschen Bank.
Ja, also gerade wenn man sich anschaut, also man sind natürlich irgendwie verschiedene Sachen, die man sich betrachten muss. Also eine Sache ist natürlich, dass man sich bewusst sein muss, was eben jetzt teilweise durch diese grüne Ideologie, was wir gerade hatten, aber auch diese ganze Sparzwang, ne, dieser Sparwahnsinn, den man mittlerweile in Deutschland hat aufgrund dieser Finanzkrise, was dadurch angerichtet wurde. Also ich will nur mal sagen, man hatte zum Beispiel in Baden-Württemberg eine Gemeinde, die also sagte, hier, wir würden gerne auch Hochwasserschutz haben, weil wir haben das Problem, auch mit dem Regen, das überflutet. Dann kommt eben halt aus dem Regierungspräsidium die Antwort, dass man sagt, naja, Vorrang haben Deichsanierungsmaßnahmen und Hochwasserschutzplanungen mit einem hohen Nutzen-Kostenfaktor bei bestehend großem Schadenspotenzial. Und das heißt eigentlich nichts anderes als kleine Orte bedeuten kleinen Schaden und deswegen haben sie eine kleine Priorität beim Deichbau. Warum sagt man das? Weil man diese ganzen Kostenzwänge hat. Aber mit was spielt man? Man spielt mit dem Leben von Leuten, wenn diese Deiche brechen, ja, mit der Existenzgrundlage der Menschen. Man hat in Niedersachsen einen Ort, der hat also drei Hochwassermaßnahmen, die kosten zusammen 1 Million Euro. Man sagt, man hat kein Geld dafür. Und wenn man sich jetzt überlegt, da spricht man von 1 Million Euro für drei Maßnahmen, die das Leben der Leute wirklich sicher machen. Und gleichzeitig haben wir also Milliardenhöhen, die unsere Banken tagtäglich verzocken, an Gewinne machen, hin und her jonglieren. Das ist ja überhaupt gar keine Verhältnismäßigkeit. Und der dramatischste Fall, muss ich sagen, ist also wirklich diese Stadt Jesnitz in Sachsen-Anhalt an der Mulde, weil die wurde 2002 völlig überflutet. Die Oberbürgermeisterin mit der Bürgerschaft hat gesagt, ja, wir haben das Problem, wir haben einen sehr alten Deich, der ist nicht sehr hoch. Wir hätten gerne einen neuen, einen besseren, damit wir das nächste Mal besser gewappnet sind. Und die Landesregierung hat immer gesagt, ja, machen wir. Dann war aber immer kein Geld da. Dann hat die Bürgermeisterin und die Bürgerschaft sich nicht anders zu helfen gewusst, als Unterschriften zu sammeln, die an den Ministerpräsidenten zu schicken. Man hat gesagt, ja, machen wir, aber wir haben kein Geld. Naja, und Ende vom Lied ist, den Deich hat jetzt einfach weggespült bei der Flut. Die Altstadt ist völlig überflutet, wurde aufgegeben. Man hat viele Fachwerkhäuser, also Lehm, das wird dann also auch ganz leicht weggespült. Der restliche Stadtteil, restliche Teil der Stadt wurde ebenfalls überflutet. Die Leute wurden evakuiert. Und für was das alles? Nur weil man einen bestimmten Deich nicht bauen wollte, nicht erneuern wollte, weil man Sparzwänge hatte. Und wo ist das Geld hingegangen? Ja, Geld ist in den Rachen von einer Handvoll Leuten gegangen, die einfach spielsüchtig sind. Ne? Und so verzockt man genau das Leben der Leute. Und das ist ja immer etwas, wo was gerade in Deutschland beispielslos Helga Zeblarusch als einzige deutsche Politikerin immer wieder angesprochen hat. Sie sagte, was sind die Folgen, wenn etwas passiert, dieser Politik? Können wir uns das wirklich leisten, diese einen Leute, die überhaupt gar keinen Mehrwert schaffen, die einfach nur zocken, mit Milliarden zu unterstützen, ne? Während dann im Grunde genommen genau die Investitionen fehlen bei dem normalen Bürger, der eigentlich das Rückgrat der Nation darstellt. Und das ist völlig katastrophal. Dazu kommt noch, dass wir eine Situation haben, wo jetzt einige Städte in strukturschwachen Regionen, wie Thüringen, Sachsen, in den ländlichen Regionen, die ohnehin ganz kleine Städte, 3000 Einwohner, da gibt es vielleicht 5 Läden, einen Zahnarzt, einen Allgemeinarzt und das war's. Dass dort eben halt jetzt diese Städte drohen auszusterben, weil die Leute sagen, nee, 2002, wir haben das alles wieder aufgebaut, wir zahlen immer noch die Schulden zurück, wir haben einfach kein Geld, um jetzt 200.000 Euro irgendwie zu mobilisieren, um unsere Läden wieder aufzubauen. So, das heißt, diese Städte haben teilweise keine Läden mehr oder verlieren die Hälfte der Läden, verlieren Ärzte. Und was bedeutet das strukturell für so eine Region? Die stirbt völlig aus. Mhm. Und die Leute in den etwas größeren Städten wie Grimma, selbst die realisieren das. Also es gab einen Bericht letztes Wochenende über Grimma, wo man also auch Leute, die geweint haben, aber dann eben gesagt hat, was bleibt uns denn anderes übrig? Wenn wir es jetzt nicht machen, dann stirbt die Stadt aus. Wenn wir nicht irgendwoher die Kraft finden, es wieder aufzubauen, dann macht es keiner. Dann gibt es hier bald nichts mehr. Dann ist unsere Stadt weg. Und das realisieren die Leute und gleichzeitig sagt man, ja gut, aber warum hilft man dort nicht? Aber sobald es irgendwie an die Deutsche Bank geht oder wem auch immer, dann fließen Milliarden. Ja? Also das muss man sich vergegenwärtigen, wenn man heute mal liest, man spricht ja immer noch von zweistelligen Milliardenhöhen,
ja,
wenn man hochrechnet.
Ja.
Ja.
Ja, also so fehlen durch die Spekulationen einerseits die Nahrungsmittel in Gebieten in der Welt, wo das tatsächlich das unmittelbare Leben oder den unmittelbaren Tod bedeutet, Zugang zu Nahrungsmitteln zu haben, die bezahlbar sind, dank der Spekulationen, dank des Emissionshandels und solcher künstlich geschaffenen Märkte verhungern die Leute dort, während dieses zusammenbrechende System gleichzeitig die Kräfte absorbiert, die wir eigentlich auch brauchen, um das Leben der Menschen hier in unserem Land auch schützen zu können. Also ich glaube, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wo, also an welcher Stelle man ansetzt bei der Kausalität. Was muss als erstes gemacht werden? Natürlich ist die unmittelbare Hilfe in den Regionen absolut essentiell. Aber wenn man bedenkt, das fand ich eigentlich auch eine der schockierendsten Sachen, dass 2% der Agrarflächen Deutschlands damit erstmal nicht nutzbar sind, vielleicht für lange Zeit zerstört. Das ist ja nicht mehr nichts. Also Deutschland ist so ganz klein und auch wieder nicht, dass 2% nicht etwas ausmacht. Und Lyndon LaRouche hat in den USA sehr, sehr eindringlich gewarnt in den letzten Wochen, was die Produktion der Nahrungsmittel angeht. Denn dort hat man auch eine Situation, wo in einigen Teilen viel Dürre herrscht, in anderen Teilen wahnsinnige Überschwemmungen und gleichzeitig so ein riesiger Teil, ich glaube inzwischen fast die Hälfte des Mais zum Beispiel, in sogenannte Biotreibstoffe verwandelt wird. Also eigentlich Dinge, die Leute essen sollten. Ist ein anderes Thema jetzt, das weiß ich. Aber ich glaube, ja, aus dem, was du gesagt hast, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, da wird ganz klar, dass dringend gehandelt werden muss. Denn man kann sich vielleicht vor Augen führen, wie anders würde ein Franklin Roosevelt in einer Situation wie der heutigen handeln. Und wie anders tut das die tatsächlich, die Regierung derzeit hier im Land.
Ja, vor allen Dingen, man denkt wirklich sehr kurzfristig. Also gerade dieses Beispiel der Landwirtschaft, das ist also doch auch wieder so eine Sache, die also sehr, sehr einprägsam ist und lohnt sich schon anzuschauen. Also wenn man davon spricht, also es ist auf der einen Seite sehr dramatisch und katastrophal, aber mittlerweile gehen also die Schätzungen so dahin, dass man sagt, ja, also man rechnet mindestens mit 184 Millionen Euro Schaden, also das ist, was bis jetzt bekannt ist, da wird aber noch einiges mehr dazukommen. Eine andere Zahl mit Tierverlusten ist also bei 345 Millionen. Man sagt natürlich, das wird höher gehen und kann auch höher gehen. Und das sind trotzdem unvorstellbare Summen. Vergleicht man
nochmal,
das aber
nochmal
wiederum.
Zur Erklärung, sprechen wir von Millionen oder von Milliarden?
Millionen.
Mhm.
Aber wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass das, was in das Finanzsystem von europäischer Seite mit 750 Milliarden reingeflossen ist, oder gar die Derivatenblase, was man jetzt veröffentlicht hat, von 1,4 Trillionen, also Millionen Milliarden, wenn ich mich richte.
Ja, Billionen sind es, ja. Billiarden, Entschuldigung, 1,4 Billiarden, das sind 1400 Billionen.
Ja, also völlig absurd, ne? Also die Vernichtung von 2% der Agrarfläche eines Landes ist weniger an monetären Wert, als was mit unseren Bankern zocken. Aber um mehrere Potenzen weniger. Mhm. Na, also das muss man sich ein bisschen vergegenwärtigen, wo man sagen sollte, also nee, bitteschön, Bankenrettung, wer das verteidigt, der muss wirklich eingeliefert werden, ne? Mit einer Jacke, die man hinten zumacht, weil die Leute sind wirklich klinisch verrückt. Die andere Sache ist, es ist wirklich dramatisch. Also man spricht jetzt von mindestens 335.000 Hektar, die von der Flut unmittelbar betroffen sind. Das betrifft Spargel, Erdbeeren, Mais, Kartoffeln, Gemüse, Hopfen. Also das ist wahrscheinlich noch mehr. Also das ist, was ich so auf die Kürze finden könnte. Aber man vergisst, nicht nur das Wasser ist das problematisch. Also das Wasser geht jetzt langsam zurück. Aber man kann nicht auf die Felder, man kann also keine Feldarbeit betreiben, weil A, kommt man teilweise nicht hin, weil das ist alles durchnässt, die Wege sind schlammig, man kommt mit den Maschinen nicht hin. Auf der anderen Seite hat man aber auch teilweise auch die Feldarbeiter gar nicht mehr, weil um was kümmert man sich denn, um sein Feld? Oder wenn die Wohnung abgesoffen ist, um die Wohnung. Da gibt es also auch Engpässe in der Priorisierung. Und das heißt natürlich, man hat Schlamm, man hat Nässe, die Pflanzen drohen krank zu werden. Also wenn es jetzt weiterhin so nass bleibt, dann werden die Wurzeln schimmeln. Wenn es jetzt schlagartig warm wird, dann ist das ein guter Nährboden für Pilze. So ein riesiges Problem. Der Schlamm an und für sich sorgt auch dafür, dass die Pflanzen weniger Sauerstoff bekommen an den Wurzeln. Das heißt, die werden definitiv kleiner, die kriegen Wachstumsprobleme und so weiter und so fort. Das heißt, wir kriegen an sich schon mal weniger dieses Jahr. Bedeutet auch, viele Grünflächen sind betroffen, was eigentlich Tierfutter ist. Das heißt, die Bauern, die jetzt überschwemmt wurden, deren Tierfutterflächen weg sind, die müssen sich jetzt teures Tierfutter noch dazu kaufen. Da muss man sich natürlich auch vergegenwärtigen, was bedeutet das für die eigene Existenz. Dein Bauernhof ist überflutet, du hast die Hälfte vielleicht deiner Agrarfläche, wie es teilweise in Sachsen ist, verloren. Du hast die Futterfläche verloren, jetzt hast du vielleicht noch Tiere und musst jetzt noch zusätzlich neben der Reparatur deines Hauses, Instandsetzung deiner Produktionsmittel jetzt auch noch teures Futter dazu kaufen. Das ist eigentlich dein Ruin. Ja? Mhm. Oder Milchkühe. Ich habe einen Bericht gesehen von einem Bauer von Sachsen-Anhalt mit 800 Milchkühen. Man konnte die zwar retten, dass sie nicht ertrinken, aber die standen mit ihren Eutern 2-3 Tage im Wasser. Was bedeutet, es kann sehr gut sein, dass alle diese Milchkühe bakteriell verseucht sind in den Eutern und dann kannst du 800 Milchkühe zum Schlachter bringen. Da muss man sich auch überlegen, was das für ein Verlust ist. Eine Kuh ist zum einen nicht billig, wer soll das bezahlen? Und selbst wenn du die schlachtest, kriegst du also aus dem Verkauf von dem Fleisch nicht das Geld wieder raus, um dir neue Kühe anzuschaffen. Und das eben halt zeitgleich damit, dass du deine Scheunen erneuern musst und so weiter und so fort. Also wir sprechen mittlerweile, das sind also vorläufige Zahlen, das wird also noch steigen, sagen die ganzen Landwirtschaftsverbände, in Bayern mittlerweile bei 15 Millionen Euro Schaden, in Sachsen mit 29 Millionen und Thüringen und Sachsen-Anhalt mit 20 Millionen Euro Schaden, nur unmittelbar an den Flächen. Also wir sprechen ja nicht über die Maschinen, über die Privathäuser der Bauer, sondern es nur an den landwirtschaftlichen Flächen. Und in Sachsen-Anhalt spricht man also davon, dass da 100.000 Hektar betroffen sind, in Sachsen 70.000 Hektar und in Bayern 50.000 Hektar. Also es sind auch nicht wenige Landflächen. In Thüringen sogar hat man also 3.600 Hektar, die völlig, also da ist das Totalausfall. Da kannst du nichts mehr retten. Also was machst du dann, wenn das dein eigener Bauernhof ist? Und auch in Sachsen, nochmal zu dem, was wir vorher hatten, da war 2002 40.000 Hektar betroffen, da sind wir jetzt also schon bei 44.300 Hektar, die betroffen wurden, und da haben noch nicht mal alle Leute ihre Schaden gemeldet. Baden-Württemberg, die eigentlich einen Großteil der Schäden nur durch Regen hatten, sprechen aber auch davon, dass also 10-15% des Maises nicht genutzt werden kann. Und in Bayern, das ist bis jetzt in einem Bereich die dramatischste Zahl, die ich gehört habe, ist Spargelbauern. 60-70% Ausfall in Bayern, in der Spargelernte. Mhm. Also was will man da machen? Was sind diese Verluste und wie will man den Leuten helfen? Und jedem ist irgendwie klar, wenn man diese Zahlen hört und darüber nachdenkt, das ist für die einzelnen Existenzen, für bestimmte Regionen, ist eine absolute Katastrophe, ist existenzbedrohend. Ja. Man sagt, wie unverantwortlich ist das, weil eine Regierung gesagt hat, aufgrund von Sparzwängen machen wir das nicht. Wie unverantwortlich ist das, dass das teilweise passiert ist, weil irgendwelche grünen Bürgerinitiativen das gemacht haben und so weiter und so fort. Man hat diese wirklich verständliche Wut. Und dann auf der anderen Seite muss man erkennen, dass diese Schäden, die dort monetär entstanden sind, um mehrere Zehnerpotenzen geringer sind, als das, was unsere Banker jeden Tag verzocken.
Ja,
und deswegen braucht man ein völlig neues Paradigma, weil eine Welt, die so ist, die ist ja noch verrückter als die berühmten Schildbürger. Das kann nicht funktionieren.
Absolut, absolut. Also ich hoffe natürlich, dass du uns den Artikel, wenn er fertig ist, auch zur Verfügung stellen wirst. Erstmal auch danke für die Darstellung. Und ich glaube, der Punkt jetzt am Ende war klar. Es muss eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung her. Und die Schritte aufgezeigt über Trennbankensystem, Errichtung eines Kreditsystems und Ausrichtung am Gemeinwohl. Und das ist tatsächlich ein Prinzip, worüber vielleicht wir ein anderes Mal etwas tiefer sprechen können. Toni, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ja, kein Problem. Immer wieder gern.